was die damit da getan haben, aber, auf jeden Fall meint er damit, dass der Garten selber für die Menschen da zutiefst auch scheinbar eine große Bereicherung ist. Und das zeigt schon oft auch, dass die Welt des Glücks oft auch einen sehr kleinen Bereich umschließen kann. Es wird ja oft dann, wird ja der Grundstein wehtun und das Knie schon rechts und links operiert, das wird ja der Wartenheimer kleiner. Ja? Ist ja oft so. Ja? Aber trotzdem ist dann zutiefst auch die Freude über das gegeben. Gut, also jetzt haben wir schon, fit müssen wir sein, müssen wir bleiben, in Form bleiben und dann eben die Arbeit dürfen wir nicht, da dürfen wir nicht nachlassen. Der Müßiggang ist aller Laster Anfang und in einem gewissen Alter haltet man das los dann nicht mehr aus. Bleiben wir schön bei der Arbeit. Ja, und da ist drittens, sagt dann eben die Glücksforschung, man soll sich wohl auch des Lebens freuen. Das heißt, das Glück als subjektives Wohlbefinden spielt sehr wohl eine Rolle. Sie nennen das einfach der Akkutrick. Der Mensch ist oft so wie eine Batterie, wird immer leer, da muss man rechtzeitig nachfüllen. Und dieser Akkutrick würde dann einfach versuchen, Vergnüglichkeiten zu finden, die einem Freude machen. Das hat jeder, glaube ich, von uns, oder? Man muss nur rechtzeitig nachfüllen. Ja? Nicht zu lange warten, oft sagen sie, wir im Sommer auch Ferien oder ich gehe noch nächste auf Kur. Das ist oft weit weg. Gell? Da ist oft die Batterie leer, man muss schon rechtzeitig anfangen. Man muss ja nicht das Große wählen, sondern oft das Kleine. Und da sagt die Glücksforschung, man soll einfach für den Genuss des Lebens auch besonders kleine Dinge ansammeln. Eine Liste der Vergnüglichkeiten. Tu deinem Leib Gutes, damit deine Seele Lust bekommt, darin zu wohnen. Das ist also eine der schönsten, leibfreundlichsten Aussagen aus einer katholischen Tradition, obwohl sie uns immer sagen, wir wären so leibfeindlich. Gell? Aber sie uns immer noch so. Das hat die Theresia von Avila gesagt. Gell? Zum Beispiel ist das unser Motto für die Tanzkurse. Ist doch schön. Gell? Die Seele dreht sich dort auf und so. Also sie werden sicherlich irgendwie eine Liste haben, oder? Muss ja nicht immer Schokolade sein. Ich meine, Lecithin ist auch sehr beruhigend, aber vielleicht andere Methoden. Das heißt, hier wird aber abgestellt darauf, dass der Mensch den Genuss im rechten Maß sucht, und dies auch in einer gewissen Regelmäßigkeit, denn wenn sich das Ganze ansammelt, dann kommt zum Schluss das außer, was heute sehr scheinbar sich verbreitet, ein Burnout. Die Batterien sind leer und lassen sie nicht mehr nachfüllen. Ja. Zum Beispiel also kann ich in die Konditorei gehen, Kaffee oder sogar hier und da. Das heißt, das sind doch die kleinen Dinge, die Vorrat, Vorratsliste. Gut, also diese drei Themen, ich glaube, es ist so wie, wollen uns ja was merken, weil sie kommen und haben, dann fragen sie, wo warst du so lang? Ja, dann sagt man, ja, ich war beim Vortrag. Ja. Dann fragen sie, ja, was hast du denn gehört? Ja, und wenn er noch nichts einfällt, dann schaut schlecht aus. Ja. Das heißt also, sie können sagen, ja, körperlich, Fitness, dann eben der Arbeitskick und der Akkutrick. Ja. Also ich glaube, das ist Fitness, Arbeitskick und dann der Akkutrick. Ja, und jetzt komme ich zu den geistigen Faktoren. Ich habe hier einfach unter Geist eingereiht. Und zwar sagt die Glücksforschung, man soll nicht immer fragen, warum. Gell? Weil du wird nicht besser. Gell? Weil wenn ich daheim frage, warum habe ich dich geheiratet? Ja, wie soll der aussagen? Die Antwort bleibt immer gleich, oder? Weil sie damals in dieser Situation waren und weil sie damals sich so entschlossen haben. Sie müssen fragen, wozu habe ich dich geheiratet? Und das sagt dann die Glücksforschung, wenn ich das frage, dann finde ich unzählige viele Antworten. Geschirr spülen, Autoreifen wechseln und so. Sie können doch, also das heißt, die Glücksforschung sagt, die Warum-Frage, davon lebt natürlich die ganze Psychoanalyse und Teile der großen Therapie und so, führt immer das Problem zurück. Wenn Sie fragen, warum habe ich damals da in der Litzelhofenstraße einen Unfall gehabt, das können Sie relativ bald erklären, weil da eine die Vorhabenstoffe nicht sehen. Damit ist das abgeschlossen. Aber wenn Sie fragen, wozu habe ich diesen Unfall eben gehabt, dann wird es schon schwieriger und Sie werden vielleicht dann sich entscheiden und sagen, ja, vielleicht ich war ja wirklich nicht aufmerksam, nicht wachsam, ich habe da wirklich auch was gelernt für mein Leben. So ein bisschen ein blödes Beispiel jetzt, aber sagen wir halt so. Das heißt, probieren Sie das einmal, fragen Sie nicht immer warum, sondern sagen Sie wozu. Ja, ja. Wir haben ein biblisches Buch, das Buch Hiob. Da fragen die Freunde immer, warum ist dir das passiert? Sie suchen ihm eine Antwort. warum der Hiob jetzt alle Leiden bekommen hat, warum er so belastet ist. Sie suchen ihm eine Kausalität, sie glauben, er hätte irgendwas angestellt und das wäre die Folge. Das tun auch viele Menschen, die schanzen sich immer irgendwelche Schulterantworten zu, bringt eigentlich überhaupt nichts. Gell? Ich meine, sie können dann eben eher die Frage stellen, wozu, weil die Wozu-Frage führt weg von einem Problem hin zu auf eine andere Lösung. Und die Wozu-Frage ist immer zukunftsorientiert, die Warum-Frage immer vergangenheitsorientiert. Wenn Sie kommen heim, dann fragt jemand, warum kommst du heute so spät heim? Können Sie fragen, wozu fragst du mich das? Sie werden merken, dass diese Antworten also eine ganz andere Richtung führen. Aber Sie können das probieren und stimmt wirklich, die Wozu-Frage ist sehr, die Wozu-Frage wünsche ich mir öfters auch im Glauben. Gott im Glauben ist ja oft so, dass es ganz schwierig, passiert einmal was Schwieriges, da fragen alle warum, warum, warum und keiner weiß was. Gell? Das ist ja saublöd. Gell? Das ist gescheiter, dass man fragt, wozu könnte eben diese Situation dir dienen, auch in deiner eigenen Entwicklungsgeschichte oder für deine eigenen Lösungen. Ja, also auf jeden Fall ist das wahrscheinlich gar kein schlechter Vorschlag. Ja, fünftens sagt die Glücksforschung, die Menschen sollten doch ein gewisses Risiko eingehen. Das heißt, es ist so, man gewöhnt sich an eine gewisse Komfortzone, zum Beispiel wenn man früh aufsteht, weiß man schon ganz genau, was man tut. Gell? Und bis man aus dem Haus geht, da weiß man schon, wie der Tag ablaufen wird. Man weiß ja, wie heute wissen selbst die Schüler, was in zwei Wochen am Mittwoch sein wird. Das heißt, das Leben spielt sich in vielen Bereichen sehr gewohnten Zonen ab und Gewohnheit hat eine gewisse doch Routine, erfüllende Wirkung. Das heißt, vieles wird einfach dann so routiniert, wird dann auch als langweilig empfunden. Gell? Ich meine, andererseits, wenn es langweilig ist, die nicht so sehr aufregend ist, ist vielleicht da was, aber ich sag mal, die Menschen empfinden dann das Leben oft auch so, ja, als würde das da so ablaufen wie in einem Räderwerk. Und da sagt die Forschung, man sollte hier und da ein Risiko eingehen, das heißt jetzt nicht, dass sie jetzt Urlaub in einem Kriegsgebiet machen sollen, also, sondern das heißt, dass sie in einem geschützten Bereich ihre vorgezeichnete Route verlassen. Sie müssten einmal was machen, was jetzt nicht unbedingt in ihre Sicherheitszone fällt. Ich meine, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, er macht jetzt wirklich einmal ganz was anderes, und dann sagen wir, boah, mit dem hätte ich aber nicht gerechnet, dass der das macht, gell? Aber das wäre eine große Bereicherung für das Leben und würde vielleicht auch glücklich machen, wobei natürlich immer das Risiko dabei ist, dass irgendwie ungut die Situation entsteht, gell? Wenn man dann Dinge macht, wo man dann denkt, boah, da käme ich überhaupt nicht aus, gell? Aber das ist ja das Schöne, man macht eben Dinge, bei denen man sich überhaupt nicht auskennt, weil sie eben fremd sind und eben dann zu einem eigenen werden. Kann ich zum Beispiel sagen auf Leute, ich mache einen Sprachkurs, ja, aber für was baue ich denn einen Sprachkurs, ich bleibe immer daheim. Ich meine, dass man einfach, oder ich mache jetzt nebenan eine Reise, ah, da wird mal wieder was gestohlen und der Buch hat alles. Also das heißt, viele Dinge gibt es hier, die die Menschen oft in ihrer doch sehr Begrenztheit gewohnten Welt zurückhalten lässt. Das ist ja die Frage, gell, ob das sinnvoll ist. Vielleicht wäre es möglich, was man fällt an, was so spontan ein, was er jetzt tun könnte, mit dem jetzt keiner geregnet hätte. Ja, also Sie bleiben bei Ihrer Vorstellung. Es ist oft so, dass im Evangelium selbst ein schönes Beispiel vorkommt. Dort ist ja so, da gibt es ja diese drei Verwalter. Der eine kriegt eben ein Talent, der andere drei und fünf Talente sind Geldwährungen, die mit 3 und 5, die dann wirtschaften. Es ist riskant, gell? Es hätte auch schief gehen können. Und der eine, der kroppt es halt nur ein. Gell? Das ist eine sehr verlässliche Sache, gell? Aber schaut nicht viel aus. Gell? Das heißt, der Risikofaktor wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, oft ist ja so, oft ist erstaunlich, junge Leute riskieren so viel, obwohl sie das ganze Leben noch vor sich haben und ältere Leute, die eigentlich nicht so viel mehr vom Leben vor sich haben, riskieren überhaupt nichts mehr. Gell? Da auch irgendwie erstaunlich, oder? Warum ist das eigentlich so? Könnte man sagen, natürlich, weil man als älterer Mensch schon viel weiser geworden ist, ja. Aber eigentlich wäre ja viel logischer, ein 80-Jähriger würde 120 fahren. Das also diese Frage ist ganz interessant, der Mensch entwickelt sich oft konträr in sich selbst. Gut, also der Risikofaktor, ja, ich glaube, das ist oft sehr ermutigend und oft, wenn man oft schaut, was Leute oft angehen, das ist wirklich eine große Chance, man lernt sich ja auch kennen. Und die anderen Leute lernen man kennen, weil die sagen dann noch an, wo immer was. Aber es ist eine schöne Form des Lebens auch. Irgendwie zu erfahren. Gell? Man muss ja nicht immer die größte Anerkennung bekommen für das, was man tut. dann gibt es den sogenannten Zeitlosigkeitseffekt. Das ist so, wenn zum Beispiel man ein Kind anschaut, mein, das Kind kann auch so spielen, da ist Zeit und Raum kein Thema mehr. Diese Andacht, einige sagen, das ist eine innere Andacht, die oft hier junge Menschen dem Objekt hier entgegenbringen, lässt Zeit und Raum vergessen. Und das haben wir meistens nicht. Bei uns ist es meistens so, wir schauen immer auf die Uhr, ja, was wird denn jetzt werden, wie geht es denn jetzt weiter. Oft ist man zu früh fertig und dann wieder Sport und so. Das heißt, es müsste auch Momente geben im Leben, wo man einfach die Zeit vergisst, weil das, was man tut, einen so gefangen nimmt, dass man da irgendwie herausgenommen ist aus Zeit und Raum. Haben Sie solche Momente oft? Ja. Das gibt es ja oft. Gell? Jetzt könnte man das ein bisschen strategisch planen und das öfters oft auch machen. Gell? Man muss halt schauen, dass nicht der Zweite dabei ist, weil der hat ja oft ganz andere Momente. Gell? Aber dass man sagt, ja, ich würde das, da gehe ich ganz auf in dieser Aufgabe, die nimmt mich ganz gefangen. Da bin ich ganz bei mir selbst. Das wäre sozusagen die Selbstvergessenheit im Tun und im Handeln. Das wäre oft sehr anzustreben, weil oft so gesagt, ah, wie lange braucht das noch, bis ich noch fertig wäre? Es ist immer oft so eine Ungeduld da. Gell? Also der Zeitlosigkeitseffekt, ja, und das ist eigentlich schön. Dann sagt die Risikoforschung, nein, um Gottes Willen, die Glücksforschung sagt auch, dass glückliche Menschen sich Ziele machen. Gell? Das heißt, ohne Ziele geht nichts weiter. Und zwar, ja, wer keinen Hafen hat, in den er wer kein Ziel hat, für den ist jeder Hafen der falsche. Das heißt, die Frage ist immer, Ziele haben irgendwie doch eine dynamische Wirkung. Sie motivieren den Menschen, Ziele prägen schon meine Gegenwart. Wenn ich keine Ziele mehr habe, es können ja ganz kleine sein zum Beispiel, gell? In diesem heute bin ich ganz geduldig zum Beispiel, so ein kleines Ziel, ein Tagesziel. Heute versuche ich ganz freundlich zu sein, also können auch menschliche Ziele sein, müssen nicht Leistungsziele sein. Aber diese Ziele scheinen die Menschen zutiefst auch mitzunehmen und ohne Ziele ist hier oft eigentlich vieles nicht möglich. Und interessanterweise, wenn Menschen sagen, sie haben keine Ziele mehr, dann haben sie eigentlich keine Wünsche mehr. Ist es dann wunschloses Unglück oder wie kann man das beschreiben? Das sagt einmal Goethe, unsere Wünsche sind Vorgefühle der Fähigkeiten, die in uns liegen und die wir noch nicht entdeckt haben. Das heißt, oft könnten diese Wünsche, die wir wahrnehmen, dann, wenn sie in Ziele umgesetzt werden, natürlich ganz eine neue Dimension in unserem Leben entdecken lassen. Ja, und man kann natürlich irgendwie, Ziele müssen wir natürlich positiv formulieren. Ich kann nicht sagen, ich möchte jetzt nicht mehr 3 Bier trinken am Abend. Das ist kein Ziel, weil Sie werden jedes Mal, wenn Sie kein Bier trinken, dann denken, dass Sie keine Bier trinken wollen. Ja, das ist ganz schlecht. Sie müssen dann irgendwas formulieren, was Sie anstatt der 3 Bier trinken tun. Ich meine, es gibt ja wahrscheinlich einen, der da in der Soll ist. Er sagt, ich trinke heute Abend 2 Achter. Nein, aber das er sagt, er muss etwas finden, was ihn anzieht und nicht das andere. Das wissen Sie wahrscheinlich eh. Wenn Sie nur eine Formulierung treffen, wenn Sie von etwas weg wollen, dann kommen Sie nicht weg. Sie müssen eine Alternative finden zu dem, dass Sie gar keine Zeit mehr haben, dem anderen hier anzuhängen. Ja, aber das kennen Sie, Sie wollen sich auch immer Ziele, ja? Tagesziele, Wochenziele, Monatsziele, Jahresziele, Lebensabschnittsziele und ganze Lebensziele. Vorausplanen, ja? Weil das kommt dann eben meistens anders, aber man könnte wenigstens sagen, man war vorbereitet. Ja, die 8. Stufe wäre jetzt, die Glücksforschung sagt, man sollte den Tag immer sinnvoll abschließen. Gell? Weil es ist ja so, wenn man körperlich was aufnimmt und es passt nicht, dann gibt es immer große Probleme. Gell? Aber das Hirn zum Beispiel, wenn Sie da den ganzen Tag unterwegs sind, wo wie viele da Eindrücke auf uns bewusst und unbewusst einprassen, ist ein Wahnsinn. Das sind ganz viele. Gell? Einige, das, was man sich merken soll, ich weiß, ist nicht immer da, aber andere Dinge bleiben also lebendig. Und dann wacht man zum Beispiel in der Nacht auf, gell? Denkt man, war so wie wieder ein bisschen getrampt. Geht es Ihnen oft auch so? Gell? Ja, auf jeden Fall sagt das Clearing-Programm, man sollte so eine Art, ein bisschen wie christlich gesehen, eine Gewissenserforschung machen. Ich glaube, das ist nicht schlecht, so ein Abendritual, wo man den Tag abschließt. Gell? Weil dieser Tag, der ist vorbei, gell? Der kommt nie wieder. Das ist voll arg, gell? Also das ist vorbei, ja, der kommt nie wieder und wir Menschen haben natürlich oft diesen Drang in uns, uns selbst zu erkennen, das ist ja auch eine Lebensaufgabe, erkenne dich selbst, wahrscheinlich wenn wir noch nie ganz fertig waren, man staunt ja auf die, was noch immer drinnen sind, haben, gell? Das ist ja voll auch erstaunlich. Und Seneca, also im ersten Jahrhundert nach Christus, ist schon der Erste,